Der Hauptmann der erzbischöflichen Garde bestand darauf, Saga 20 Soldaten zur Seite zu stellen. Sie kam sich albern vor, wie sie inmitten der Waffen starrenden Kämpfer durch die Gassen zog. Überall blieben die Menschen stehen und begafften sie. Bald glich ihr Ritt eher einem Triumphzug, denn die Menschen jubelten ihr zu, sanken auf die Knie zum Gebet oder stimmten fromme Gesänge an. »Saga!« Sie blickte sich um. Im Bogen eines Stadttores entdeckte sie Zinder auf seinem Pferd. Er kam nicht an sie heran, und so musste sie sich zu ihm drängeln. »Ich hab dich unterschätzt, Mädchen«, rief er ihr zu. »Du weißt genau, wie man sich angemessen in Szene setzt.« »Wo ist Violante?« »Sie hat mir auf ihre liebenswerte Art den Befehl gegeben, dich abzuholen. Du musst sehen, was da draußen los ist. Es ist unglaublich.« Wenig später musste sie ihm recht geben. Als sie das ganze Ausmaß dieses Irrsinns erfasste, wollte sie nur noch weglaufen. Soweit das Auge reichte, wimmelte es von Menschen. Eine ausufernde Zeltstadt war errichtet worden. An mehreren Stellen befanden sich weite Plätze, auf denen junge Frauen von gerüsteten Gestalten in die Kunst des Kampfes eingewiesen wurden. Saga hatte ein ungeordnetes Tohuwabohu erwartet. Stattdessen herrschte im Lager peinliche Ordnung. Hier und da saßen Frauen beieinander und nähten neue Zelte oder Kleidung. »Ist sie das? Die Magdalena?« Die Frau, die diese Worte rief und sich dabei rücksichtslos durch die Eskorte drängte, war größer als jede andere, die Saga je gesehen hatte. Ihre Schultern unter dem Kettenhemd und den eisernen Protektoren mussten enorme Ausmaße haben. Das dunkle Haar hatte sie im Nacken zu einem Knoten gebunden. Ein Narbennetz spannte sich über die Wangenknochen, und ihre Nase sah aus, als sei ein Stück von der Spitze abgeschlagen worden. »Berengaria«, stellte sie sich vor, »ich habe hier das Kommando. Ich bin die zweite Befehlshaberin der erzbischöflichen Garde und wurde abgestellt, um die Frauen hier im Umgang mit Waffen zu unterweisen. Ich werde den neuen Begleittrupp der Magdalena anführen.« Zinder beugte sich im Sattel vor. »Was soll das heißen? Ich kümmere mich um den Schutz der Magdalena, und dabei wird es auch bleiben.« »Ihr seid, wie viele? 50 Männer? Wie wollt ihr einen Zug von 5000 Frauen beschützen?« »Diese Sache hast nicht du zu entscheiden. Nicht ich, sondern der Erzbischof. Sprich mit deiner Gräfin, sie weiß mehr darüber. Und du kannst mir glauben, sie war angemessen betrübt.« Zinders Hand zuckte zum Griff seiner Waffe. Berengaria blieb ruhig. »Tu's nicht.« Zinder murmelte etwas, dann ritt er davon. »Zinder, warte!« rief Saga. Aber dann spürte sie die entgeisterten Blicke der Mädchen auf sich. Sie musste sich beherrschen. Alles in ihr schrie danach, Zinder hinterherzureiten und die Gräfin zur Rede zu stellen. Aber wer wollte schon einer Prophetin folgen, die panisch einem gealterten Söldner nachpreschte? Berengaria und die Soldaten gaben ihr Geleitschutz. Das, was die Befehlshaberin Saga auf dem Weg zeigte, war erstaunlich. Hunderte von jungen Frauen führten Scheingefechte gegen unsichtbare Gegner vor, zeigten einstudierte Attacken und Paraden. Als sie der Magdalena gewahr wurden, begannen die Menschenmassen einen unverständlichen Singsang zu intonieren, Lobpreisungen und Halsrufe auf die Magdalena in den unterschiedlichsten Sprachen. Ohne Zinder fühlte sich Saga plötzlich sehr einsam. Sie gab den Befehl, in den Palast zurückzukehren, und zu ihrer Überraschung gehorchte ihr die Gardeführerin widerspruchslos. Ungeduldig stürmte sie in den Palast und hielt erst an, als sie Violantes Zimmer erreichte. Sie wollte gerade eintreten, als sie Stimmen hinter der angelehnten Tür hörte. »Wir hatten ein Abkommen«, sagte Zinder. »Meine Leute und ich bilden die Mädchen zu Kämpferinnen aus oder tun unser Möglichstes. Und dafür begleiten wir euch bis übers Meer. Ich habe meinen Männern Land versprochen. Ich habe...« »Als ob es hier um deine Männer ginge«, unterbrach ihn Violante. »Ihr habt mich angelogen. Ihr habt mir versprochen, dass ich mich dort unten niederlassen kann, mit genug Land, um davon leben zu können. Darum habe ich mich auf diesen ganzen Wahnsinn eingelassen.«
»Land war in der Tat alles, was ich dir versprochen habe. Dein Lohn sollte ausreichen, um deinen Wunsch zu erfüllen. Nimm das Gold, Zinder, wie alle anderen, und verschwinde.«
»Nach allem, was ich für euch getan habe?«
»Glaub mir, ich habe es versucht. Es ist Ariberts Entscheidung gewesen, dich zu ersetzen, nicht meine.«
»Gegen Berengaria! Herrgott, ich kenne dieses Weib! Jahrelang ist sie früher mit ihrem Trupp durch die Lande gezogen und hat ihre Klingen an den Meistbietenden verkauft.«
»Ich habe keine Zeit für sowas, Zinder, und keine Geduld.«
»Ach ja?«
Er lachte verbittert auf.
Für mich habt ihr keine Zeit. Nur wenn es um euch geht. Und um ihn habt ihr alle Geduld der Welt.
Aus irgendeinem Grund brachten Violante diese Worte mehr auf, als alle, die vorher gefallen waren. Ihre Stimme klang erstickt, als sie antwortete.
Du weißt nicht, wovon du sprichst, Zinder. Ich habe gedacht, Gott, ich bitte dich, Zinder, geh. Es ist besser so.
Er wirbelte herum und Saga verbarg sich in einer Nische im Gang. Ihr klangen die Wut und Enttäuschung in Zinders Stimme noch in den Ohren, als seine Schritte längst verhallt waren. Er mochte die Gräfin, das war offensichtlich. Aber war da noch mehr? Eifersucht auf Gachmoret? Sie presste sich tiefer in die Nische, als sie aus Violantes Zimmer Schritte vernahm. Sie jetzt zur Rede zu stellen, war keine gute Idee.
»Es ist besser so«, flüsterte Violante, dann stürmte sie mit gesenktem Haupt an dem reglosen Mädchen vorüber.
Mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze huschte Saga spätabends durch die Gassen Mailands. Ohne Zwischenfälle erreichte sie das Lager und fand schließlich Zinders Zelt. Mit hektischen Bewegungen stopfte er etwas in Bündel. Er wirkte fahrig und roch nach Wein.
»Du gehst also«, sagte sie. »Doch niemand zwingt dich, fortzugehen.«
»Violante hat mich aus ihren Diensten entlassen.«
»Soweit ich weiß, war das die Entscheidung des Erzbischofs.« Saga zögerte. »Ich hab euch reden hören, heute Nachmittag im Palast.«
»Ich bleibe nicht hier. Betrinken kann ich mich auch anderswo.«
»Violante wird dich vermissen.«
»Violante wird 5000 Mädchen ins Verderben führen, weil sie besessen ist von der Erinnerung an einen Mann.«
»Glaubst du wirklich, das ist der einzige Grund?«
»Nein, sie hat Angst. Ich bin nicht sicher, wovor. Sie läuft mindestens ebenso sehr irgendwem hinterher, wie vor irgendetwas davon. Aber das tun viele von uns.«
»Wo willst du hin?«
»Vielleicht bleibe ich in Italien und folge dem kaiserlichen Heer nach Süden. Dort unten werden jetzt Söldner gebraucht, auf beiden Seiten.«
»Du hast mir mal gesagt, dass du genug hast vom Kämpfen. Du hast von einem Haus gesprochen, von einer Familie.«
Er schüttelte den Kopf und packte den Rest seiner Sachen zusammen. Saga überlegte mit wachsender Verzweiflung, wie sie ihn aufhalten könnte.
»Schon seltsam. Am Anfang hast du mir einen Heidenrespekt eingejagt. Und jetzt habe ich Angst davor, dass du gehst.«
Mit einem Seufzen schulterte er seine Bündel und trat ins Freie.
»Sie sind alle weg«, murmelte er beim Anblick der leeren Wiese.
»Du hast sie einfach gehen lassen?«
»Sie waren zufrieden mit dem, was der Erzbischof ihnen ausgezahlt hat. Ich werde jedenfalls keine Männer mehr führen. Ich bin es leid, für irgendwen Verantwortung zu tragen.«
»Du bist verbittert.«
»Mag sein.«
Er umarmte sie und hielt sie lange genug fest, dass sie ihre Tränen an seiner Schulter abwischen konnte. Schließlich ritt er davon, hinaus in das Dunkel hinter den Feuern.